auf geht's, das sagt Frau Ili von Blanta. Und zwar mit der Bewegung 9. Januar. Es geht um Frauen für das bedingungslose Grundeinkommen für Frauen. Und Ili von Blanta hat vor kurzem in Planet 13 einen Vortrag dazu gehalten. Aber es geht ja nicht um Planet 13, sondern es geht um Frauen in der Schweiz. Und Frauen in der Schweiz dürfen unter anderem auch abstimmen am 5. Juni 2016, sprich in diesem Jahr, über das bedingungslose Grundeinkommen. Zuerst einmal Servus.
Hallo.
Frauen für das bedingungslose Grundeinkommen für Frauen schränkt ja ein bisschen ein. Das heißt, ich muss als Bedingung unter Umständen Frau sein, oder ist das bedingungslose Grundeinkommen insofern generell gemeint?
Also grundsätzlich geht es um die Initiative, und dazu würde ich gerne sagen, dass es sowas nur in der Schweiz gibt, nämlich dass man eine Initiative lancieren kann für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Darüber stimmen wir am 5. Juni ab, und ich bin auf das Thema eigentlich relativ spät gekommen, muss ich zugeben. Erst im September letzten Jahres, da waren die ganzen Unterschriftensammlungen, die es für das Einreichen einer solchen Initiative bei uns braucht, war schon alles lange vorbei. Und mich hat die Idee sofort besonders angefasst, habe dann aber festgestellt, dass die Frauenfrage völlig untergeht und dass auch die Initianten und die Leute, die sich damit befassen, eigentlich im Wesentlichen Männer und junge Männer sind, die auch für die weibliche Wirklichkeit, hatte ich den Eindruck, wenig Sinn aufgebracht haben. Und dann habe ich mich da sehr reingeformiert, und das ist vielleicht auch etwas, was grundsätzlich zu sagen wäre zur Idee dieses Grundeinkommens. Es gibt, ich nenne das immer eine Nussallergie. Man reagiert wie, wenn man eine Nussallergie hätte. Entweder sagt man, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Oder es gibt die Leute, die sagen, hey, das ist ja eigentlich noch eine gute Idee, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Was übrigens auch erklärt, dass die Befürworter und Gegner sich in linken Lagern, in rechten Lagern, oben, unten, querbeet bewegen. Man kann diese Bewegung nicht wirklich zuordnen. Und dann habe ich mich um diese Frauenfrage gekümmert, und wir haben am 9. Januar uns getroffen auf Einladung des Instituts Zukunft, Frauen für ein bedingungsloses Grundeinkommen, und so ist diese Bewegung entstanden, weil ich dazu neige, aus jedem Treffen eine Bewegung zu machen, wie das mal ein Kollege aus UBS-Zeiten formuliert hat.
Naja, rechtes Lager, linkes Lager, jetzt gibt es auch noch ein Frauen- und ein Männerlager, um es mal so rum auszudrücken. Wo ist denn der große Unterschied? Ein bedingungsloses Grundeinkommen heißt ja nichts anderes, als jeder kriegt. Vielleicht wird es noch irgendwo anders definiert nach dem Muster, so und so lange musst du im Land drin sein oder du musst Nationalbürger sein oder sonst was. Aber im Grunde genommen wird nicht gesagt, hier Mann, Frau, sondern alle Bürger und Bürgerinnen, wenn man die Frauen extra erwähnen sollte, bekommen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wo ist denn die besondere Situation der Frau, dass hier Frauen, so wie es zumindest in der Überschrift gestanden hat, ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen sollen?
Meine Idee ist die, oder meine Reaktion war die, dass alle Leute sagen, oder viele Leute sagen, und besonders die Gegner sagen, wenn es dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt, dann arbeitet niemand mehr. Und da habe ich gesagt, das trifft für Frauen in ihrer Eigenschaft als Frauen und Mütter und Hausfrauen ja gar nicht zu, denn wir wurden noch nie bezahlt und wir arbeiten rund um die Uhr und ohne Wochenende und unbezahlt und ohne finanzielle Anreize. Etwas, was dieser etwas schnöde ökonomisierte Zeitgeist uns ja einzureden versucht. Und das war mein Aufhänger.
Jetzt wollen Sie vor allen Frauen an die Urne bringen. Das heißt, ich habe jetzt den entsprechenden Flyer beziehungsweise ja die PDF gelesen. Das heißt, ja stimmen, wenn 45% der stimmberechtigten Frauen oder 97% der stimmberechtigten Frauen
ja, stimmen, zu, denn.
der stimmenden Frauen, genau der stimmenden Frauen zur Urne gehen und entsprechend für Ja stimmen, dann ist die Sache eingetütet. Wie wollen Sie das schaffen?
Naja, das war im Grunde genommen der Aufhänger, dass ich gesagt habe, wenn wir Frauen solidarisch sind, und zwar alle Frauen, die Mütter mit den kinderlosen Frauen und umgekehrt, die arbeitenden und sogenannten Karrierefrauen mit den Hausfrauen, die Armen und die Reichen und die Jungen und die Alten, wenn wir alle zusammenhalten für einmal, dann können Frauen, nur die Frauen, diese Abstimmung gewinnen. Denn die durchschnittliche Wahlbeteiligung in der Schweiz betrifft 46,8%. Und man bräuchte, um diese Abstimmung zu gewinnen, ein bisschen mehr als 1,2 Millionen Stimmen. Und dann kann man das ausrechnen. Das wären 45 ungerade Stimmen der stimmberechtigten Frauen oder immerhin über 97% der stimmenden Frauen. Also alle Frauen, die normalerweise stimmen, müssten Ja stimmen. Und natürlich ist das albern, weil man das ja so nicht hinkriegt. Aber ich finde, es ist eine Hausnummer. Und man kann ja auch mal zusammenhalten als Frauen. Denn unsere Wirklichkeit ist wirklich eine etwas andere. Unsere Logik ist eine andere. Unsere Vernunft ist eine andere. Ich behaupte auch nicht, dass die Frauen besser wären als die Männer. Gar nicht. Aber wir haben andere Wirklichkeiten, die immer noch nicht wahrgenommen werden. Weil Brutpflege eine andere Haltung, ein anderes Verhalten, auch ein anderes Menschenbild voraussetzt, als Krieg zu führen. Und das ist etwas, was Testosteron ausmacht und was Männer ganz besonders gerne machen. Und das unterscheidet sich von dem, was wofür Frauen angelegt sind. Und mir ist das im Übrigen egal, ob das jetzt biologisch oder soziologisch oder was weiß ich nicht ist. Es sind zwei verschiedene Welten.
Jetzt geht der Mann, wenn man dieses Weltbild einfach mal weiterverfolgt, in den Beruf hinein und verdient dort Geld. Hier in Deutschland heißt es zum Beispiel auch, wenn solche Diskussionen aufkommen, zum Teil einfach nur Herdprämie. Das heißt, bedingungsloses Grundeinkommen würde ja dazu führen, unter Umständen, dass die Frauen zwar weiterarbeiten, aber weiter in Berufen oder in Beschäftigungen arbeiten, die jetzt fern der Öffentlichkeit, des Öffentlichen sind, das heißt zu Hause, und damit unter Umständen dann nach so einer Abstimmung total verschwinden würden aus der Öffentlichkeit, sprich aus dem politischen Leben?
Dazu gibt es ein paar Sachen zu sagen. Erstens mal weigere ich mich, das als Herdprämie anzusehen, wenn das die Manager in den Banken und Versicherungen und alle Männer auch kriegen. Ab eins. Ab zwei, was wäre eigentlich oder was ist so schlimm daran, am Herd zu stehen? Denn was ja passiert oder was passiert ist mit dieser Gleichstellung, wie wir das hier in der Schweiz nennen, ist ja, dass wenn Frauen mitmachen wollen in dieser Welt außerhalb ihres Haushalts, außerhalb der Kinderstube, dann müssen sie werden wie Männer. Und das ist etwas, was ja auf die Länge gerechnet, denke ich, unserer Gesellschaft nicht so gut tut. Und einfach zu behaupten, das ist erstens eine Herdprämie und auch dieses Argument, dann kriegen die Frauen halt besonders auch die ungebildeteren Schichten Kinder wie Karnickel. Das ist eine derart abfällige Form, über die wichtige Arbeit oder die wichtige Funktion von Kinderaufzucht und von Fortbestand der Gesellschaft zu reden, die beweist, wie eindimensional diese Männerdenke in unserer bestehenden Wirtschaftsordnung ist. Das heißt, jemand ist nur jemand, wenn er sich wirtschaftlich bewährt. Das heißt, nur dann, wenn man Geld verdient. Und wenn man sich abrackert zu Hause, und zwar ohne Wochenende, ohne Feierabend, ohne Ferien, weil man einfach seine Kinder groß macht, dann wird so getan, als wäre das eigentlich ein Schocki-Job. Und das ist harte Arbeit im Übrigen. Und deshalb kann ich dieses Herdprämien-Argument überhaupt nicht gelten lassen. Im Übrigen, das ist das Herausfordernde bei diesem Grundeinkommen als philosophischer Idee. Das fängt ja ganz früh an, dass Leute, dass auch Frauen, dass auch Kinder, die ja dieses Einkommen auch kriegen, dass man sich ausbilden kann, dass man die Freiheit hat, was zu lernen, dass eben auch die ausgebildeten Leute eine Wahlfreiheit haben, um zu sagen, übrigens auch für Männer, ich leiste Familienarbeit und gleichzeitig mache ich einen Job, der mir wirklich Spaß macht und hänge mich da rein. Das ist sehr, sehr schwierig zu denken, weil wir natürlich jetzt 2000 Jahre Geschichte auf dem Puckel haben, wo es heißt, wir sollen nicht leben, wenn wir nicht, wir sollen kein Brot essen, wenn wir nicht arbeiten. Ich glaube, das war Paulus und Bismarck hat auch mal irgendwie sowas gesagt. Also unser Arbeitsethos ist eben, und einmal mehr männlich geprägt, dass Erwerbsarbeit, an der hängt alles. Und da jetzt einfach das umzudrehen und zu sagen, wir entkoppeln mindestens teilweise Einkommen von Arbeit, das ist so anspruchsvoll, wie für den Adel zu Zeiten der Französischen Revolution, die den Gedanken von Gleichheit und Freiheit nicht mal denken konnten. Und so anspruchsvoll ist das jetzt auch.
Was mich zumindest an Ihrem Flyer beeindruckt hat, war einfach mal die Aufschlüsselung der unbezahlten weiblichen Arbeit, wie Sie das einfach mal auch dargestellt haben, ganz einfach. Das heißt, da ist ja tatsächlich ein ganzer Bereich, in dem gearbeitet wird, ohne den üblichen, ja, pekuniären Antriebsaspekt.
Ganz genau. Und das war auch das, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, was mich damals so da drauf gelüpft hat, wie man in der Schweiz sagt. Es werden in der Schweiz, und ich nehme an, das ist in anderen Ländern ähnlich, vielleicht nicht ganz so ähnlich, weil unser System auf dem Milizsystem, hier wird sehr, sehr, sehr viel freiwillig gearbeitet, wobei das nennt man institutionelle Freiwilligenarbeit, und da komme ich gleich nochmal drauf. Also es werden in der Schweiz mehr Stunden unbezahlt gearbeitet als bezahlt. Deshalb ärgert mich dieses Argument so, kein Mensch würde mehr arbeiten, wenn es dieses bedingungslose Einkommen gäbe. Von dieser unbezahlten Arbeit sind 93% Haushalt- und Betreuungsarbeit. Und die wird mehrheitlich von Frauen geleistet. Und diese freiwilligen Arbeit, die einen Tüfel in Europa beforscht wird und beschrieben wird und darüber berichtet wird. Diese freiwilligen Arbeit, die auch institutionell ist, eben diese für politische Parteien, für Vereine, im Sport, in diesem ganzen Bereich, das sind schlappe 7%. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Diese Zahlen sind vom Bundesamt für Statistik herausgegeben und die nehmen einen Stundenlohn an, um überhaupt diese Zahlen zu errechnen. Und bei dieser freiwilligen Arbeit, bei dieser institutionellen freiwilligen Arbeit, da ist dieser Stundenlohn nicht offengelegt. Aber wenn man da ein bisschen rechnet, was ich gar nicht kann, aber ich habe Freundinnen, die das können, wenn man das ausrechnet, dann wird für die institutionelle freiwilligen Arbeit, das ist zum Beispiel in den politischen Parteien, wird für Frauen ein niedrigerer Lohn angenommen als für Männer. 2016. Ich meine, dass es das überhaupt noch gibt, aber das gibt's. Und deshalb finde ich eben, dass vielleicht auch noch mehr Frauen in die Politik gehen und sich einsetzen, wenn wir alle ein Grundeinkommen haben, und dann machen wir die Welt besser.
So Edi von Planta, die ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen und ganz provokant für ein bedingungsloses Grundeinkommen für Frauen, wobei sie natürlich das bedingungslose Grundeinkommen am liebsten zusammen mit den Männern gewinnen würde. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Bitte sehr, ich danke Ihnen.